Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft. Triggerwarnung. Im folgenden Beitrag gibt es Schilderungen, die auf Betroffene sexualisierter Gewalt retraumatisierend wirken könnten.
Zuerst war es sehr harmonisch bei meinen Großeltern noch. Also immer wenn ich da war, hat sich vieles um mich gedreht. Es wurde viel gekocht für mich. Man hat mit mir gespielt und alles war schön. Bis zu dem Tag, da wollte dann mein Opa, dass wir uns halt eben ausziehen, weil er sagte, es ist dann einfach schöner im Bett zu liegen ohne Schlafanzug. Und dann haben wir da das erste Mal nackt nebeneinander gelegen. Und dann wollte er eben, dass ich ihn dann dort berühre. Und so fing das Ganze an. Den richtig ersten sexuellen Übergriff, wo es halt wirklich mit Eindringen war, war, wo ich 6 Jahre alt war. Und da war dann auch das erste Mal, dass dann auch 8 weitere Täter mit hinzukamen.
Da mischt man sich nicht ein. Sexuelle Gewalt in der Familie und das Ideal der guten Mutter. Eine Sendung von Karin Lamsfuß.
Clarissa Vogel erlebte schwerste sexuelle Gewalt zwischen ihrem 3. und 12. Lebensjahr. Ihr Stiefopa vergewaltigte sie regelmäßig, während die Oma im Nachbarraum war.
Ich hatte ja mal versucht, mich zu öffnen bei meiner Oma. Und sie hat auch nur darauf gesagt, liebe Kinder machen das für den Opa. Das ist ganz normal.
Die sexuelle Gewalt in der Kindheit erklärt sich nicht nur aus der Täter-Opfer-Dynamik, sondern es geht immer auch um die Frage, welche Rolle spielten die sogenannten Dritten im Umfeld eines Kindes.
Sabine Andresen ist Erziehungswissenschaftlerin an der Uni Frankfurt und war bis September 2021 Vorsitzende der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Dort hat sie in einer groß angelegten Studie das Ausmaß von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche untersucht und rund 900 vertrauliche Anhörungen und schriftliche Berichte von Opfern ausgewertet.
In unserer Studie berichtet etwas über die Hälfte davon, dass sie versucht haben, darüber zu sprechen mit jemandem, aber dass in nur wenigen Fällen ihnen dann wirklich geholfen wurde. Eines ist klar, ein Kind kann sich nicht alleine befreien. Es braucht immer Hilfe, entweder von Familienangehörigen oder von außen.
Wie kann das sein, dass so viele Kinder vergeblich auf Hilfe warten? Anders als bei Täterinnen und Tätern von außen ist die Familie ein geschlossenes System. Oft gibt es darin Mittäter und Mitwisser. Die Täter sind meistens männlich, aber sie haben Mitwisserinnen und Komplizinnen. Es geschah während der Nachtschichten. Clarissa Vogels Mutter war Krankenschwester. Wenn sie Dienst hatte, kam Clarissa zu den Großeltern. Was dort passierte, ahnte die Mutter nicht. Und Clarissa selbst schwieg über das, was sie erlebt hatte.
Mir wurde gesagt, dass das auch meine Schuld ist, dass es passiert. Also, dass wenn ich zum Beispiel Gewalt erfahren habe, habe ich das bekommen, weil ich irgendwas falsch gemacht habe in den Augen von meinem Opa.
Schuldumkehr nennt man diese Täterstrategie. Die Opfer werden zum Schweigen gebracht, indem man ihnen selbst die Schuld gibt. Kinder glauben das. Zudem werden sie massiv mit Drohungen unter Druck gesetzt, fand Sabine Andresen in ihrer Studie heraus.
Etwa zu sagen, wenn du unser Geheimnis verrätst, dann wird der Mama etwas Schlimmes passieren. Und schließlich müssen wir uns immer auch vor Augen führen, dass den Kindern auch Todesangst eingebläut wird.
Zusätzlich machen Täterinnen und Täter Kinder zu ihren Komplizen. Eine weitere Methode, um sie zum Schweigen zu bringen, weiß die Traumatherapeutin Verena König, die Opfer sexueller Gewalt in ihrer Praxis behandelt.
Also sie formulieren das ganz bewusst so, du willst das ja oder schau mal, was wir hier tun, das ist unser Geheimnis, das heißt, du machst mit.
Clarissa Vogels Martyrium ging weiter. Später holte der Großvater auch andere Männer dazu. Mit schwerer körperlicher Gewalt wurde sie zum Schweigen gebracht. Die Narben davon trägt die heute 36-Jährige noch immer an ihrem Körper. Ihrer Mutter musste sie erzählen, die Verletzungen seien beim Judo entstanden. Innerfamiliäre sexuelle Gewalt ist für Außenstehende auch so schwer erkennbar, weil es keine eindeutigen Spuren gibt. Ein Warnsignal kann sein, wenn sich ein Kind plötzlich verändert, etwa aggressiver wird oder ganz still oder nicht mehr richtig essen mag. Ein weiterer möglicher Grund, warum Kindern nicht oder erst sehr spät geholfen wird, ist, diese Familien können nach außen durchaus heil wirken, das Eltern-Kind-Verhältnis innig. Ein Zerrbild, sagt Traumatherapeutin Verena König. Denn das, was vertraut wirkt, sei lediglich ein Überlebensmechanismus des Kindes.
Kinder haben ein sehr starkes Bindungsbedürfnis, weil Bindung Überleben bedeutet. Und deswegen sind Kinder nicht in der Lage zu sagen, ich schütze mich vor dir, ich fliehe vor dir, ich klage dich an, ich wehre mich gegen dich, Täter oder Täterin. Das ist also sozusagen eine Lösung in der Psyche, in gewisser Weise eine Art Spaltung hervorzurufen. Etwas in mir leidet und etwas anderes macht aber mit. Etwas anderes in mir verbindet sich loyal mit dem Aggressor, damit es nicht so schlimm ist, damit es sich nicht so grausam anfühlt und auch eben damit die Bindung aufrechterhalten bleiben kann, obwohl man so schrecklich leidet.
Es ist ein in sich geschlossenes System, bestehend aus Gewalt, Bedrohung und Angst, aus Schuldumkehr und Lügen, aus Isolation und tiefster Einsamkeit. Es ist ein perfides System, für Außenstehende nur ganz schwer zu durchschauen. 1957, ein Dorf mit 4000 Einwohnern. Die Familie war froh, nach dem Krieg und Jahren der Flucht endlich ein Haus gefunden zu haben. Der Vater, ein angesehener Künstler. Über dem Hauseingang hatte er einen kämpfenden Engel gemalt. Der Vater war groß, charismatisch, engagiert im Kirchenrat. 4 Töchter hatte die Familie. Plötzlich wurde die Älteste schwanger, mit 13.
Meine Schwester ist meine Mutter. Mein Vater ist mein Großvater. Meine Schwester ist aber gleichzeitig auch meine Schwester.
Ulrike Dirkes ist ein Inzestkind, das Kind eines Verbrechens. Ihre Mutter ist ihre Schwester, geschwängert vom gemeinsamen Vater. Niemand sollte es erfahren. Als Ulrike auf die Welt kam, wussten es trotzdem viele. Die Frau des Vaters, die sie für ihre Mutter hielt, der Pfarrer, die Leute im Dorf. Nur Ulrike ahnte lange nichts.
Einmal kam eine Nachbarin, die kam ins Haus und wollte mal so ein Kind sehen. Na, da bin ich reingerufen worden und dann guckte die von oben bis unten mich an und sagte, die sieht ja ganz normal aus. Und also es waren sehr bizarre Eindrücke, je älter ich wurde.
Die anderen Kinder durften nicht mit Ulrike spielen. Bastard wurde sie gerufen und wusste nicht warum. Der Vater saß zu dieser Zeit im Gefängnis wegen inzestuösem sexuellen Missbrauch. Ein Nachbar hatte ihn anonym angezeigt. Der Vater, so sagte man ihr, sei lange im Krankenhaus. Ihre leibliche Mutter wurde ihr als Schwester verkauft, die Frau des Vaters als ihre leibliche Mutter. Die deckte das Verbrechen nach außen.
Wenn wir am Mittagstisch saßen, dann sagte diese Frau, ja, unter Hitler wärst du ja in einem KZ zu Versuchszwecken gelandet und dein Vater wäre ja am nächsten Baumpfahl aufgeknüpft worden. Als Kind verstehen sie erstmal diese Aussage gar nicht. Was hat die da eigentlich gesagt?
Es kam der Tag, an dem der Vater von Ulrike Dirkes aus dem Gefängnis entlassen wurde. Die Frau des Vaters, also ihre vermeintliche Mutter, nahm Ulrike beiseite und sagte,
morgen kommt ja dein Vater wieder, aber der kommt nicht aus dem Krankenhaus, wie ich immer gesagt habe, sondern aus dem Knast. Der hat deiner ältesten Schwester ein Kind gemacht und dieses Kind bist du.
Ulrike stand unter Schock. Sie war gerade mal 10 und konnte das nicht wirklich verarbeiten. Wenn Kinder um Hilfe bitten, schützt sie oft niemand, fand Sabine Andresen in ihrer Studie heraus. Nicht die Großmutter, oft nicht mal die eigene Mutter.
Es gibt einen Anteil von Betroffenen, und der ist auch relativ groß, der darüber spricht, dass Mütter etwas gewusst haben, aber nicht eingeschritten sind. Insofern ist mein vorläufiger Schluss aus der Studie jetzt auch, dass es wirklich wichtig ist, dass wir uns auch vorstellen wollen, dass es Mütter gibt, die nicht helfen können, oder nicht helfen wollen. Und dass es auch Mütter gibt, die selbst aktiv die Gewalttaten unterstützen oder aber selbst auch Täterinnen werden.
Frauen spielen unterschiedliche Rollen bei innerfamiliärer sexueller Gewalt. In jedem 10. Fall sind sie die aktiven Täterinnen, fand Sabine Andresen heraus. Daneben gibt es Mitwisserinnen wie Ulrikes Großmutter und zuführende Täterinnen wie die Großmutter von Clarissa Vogel. Viele wagen es nicht einmal, solch einen Gedanken zuzulassen. So stark ist das Bild der liebenden und schützenden Mutter oder Großmutter. Dr. Safiye Tostan ist Psychologin am Institut für Sexualforschung des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Sie hat die Rolle der Täterinnen bei sexueller Gewalt untersucht.
Auch Frauen zeigen eine große Bandbreite an sexuellen Handlungen, die sie an Kindern ausüben, und die reichen von sexuellen Berührungen bis hin zu vaginaler oder analer Penetration mit Gegenständen zum Beispiel oder auch mit den Händen. Und manchmal ist auch der Missbrauch durch Frauen mit so viel Gewalt verbunden, dass die Kinder auch erhebliche körperliche Verletzungen davon tragen.
Im Ausmaß ihrer Brutalität stehen die Frauen den Männern in nichts nach, so Safiye Tostan. Die Psychologin machte in ihrer Studie verschiedene Typen von Täterinnen fest. Etwa die parentifizierende Täterin, die ihr Bedürfnis nach Intimität nicht mit Erwachsenen ausleben kann und das Kind dafür missbraucht. Oder die sadistische Täterin.
Es gibt auch Frauen, die einfach das Kind gerne quälen möchten. Und sicherlich gibt es auch Frauen, die ein sexuelles Interesse an Kindern haben und deshalb sexuelle Handlungen an Kindern ausüben.
An dem verklärten Bild der guten Mutter festzuhalten, ist wenig hilfreich für die Kinder, die Opfer sexualisierter Gewalt sind, sagt Traumatherapeutin Verena König. Außenstehende können erst dann helfen, wenn sie sich auch das Unvorstellbare vorstellen. Mütter oder Großmütter, die entweder selbst Gewalt ausüben oder zuschauen oder das Kind nicht schützen. Oft, so die Traumatherapeutin, stecke dahinter ein transgenerationales Trauma.
Also dass Mütter, die ihre Kinder nicht vor sexuellen Übergriffen schützen, vor sexueller Gewalt schützen und sogar noch Zeugin werden oder sogar Mittäterin werden, selbst Opfer von sexueller Gewalt geworden sind und sich ihrem eigenen Schmerz und ihrem eigenen Leid nicht zuwenden konnten bisher. Und das ist eine ganz, ganz schwere Form von transgenerationalem Trauma, also eine ganz offensichtliche Form, wo dann die nicht aufgearbeitete Traumatisierung der Mutter an die Kinder weitergegeben wird, weil die Mutter nicht schützt oder sogar mitmacht.
Wenn Kinder innerhalb der Familie keine Verbündeten haben, dann braucht es Menschen außerhalb der Familie, die hinschauen und handeln. Doch das fällt vielen schwer, sagt Tanja von Bodelschwing. Sie ist Vorstandsmitglied und Beraterin beim bundesweiten Hilfetelefon Sexueller Missbrauch. Sie weiß, es gibt bei innerfamiliärer Gewalt eine riesengroße Hemmschwelle, wirklich hinzuschauen.
Ist ein häufiger Gesprächseinstieg am Telefon. Also dass Menschen sagen, kann ich hier offen sprechen? Und meine große Sorge ist, ich sag jetzt was und hab Unrecht damit und tu jemandem ganz großes Unrecht damit.
Diese Sorge, so Tanja von Bodelschwing, sei zwar nachvollziehbar und richtig, doch Täterschutz dürfe nie vor Schutz des Kindes gehen. Ziel ist immer, unterstützende Netzwerke zu bilden, aus wohlwollenden Menschen aus dem Umfeld des Kindes. Das kann die Tante sein, der Lehrer aus der Schule oder die Erzieherin aus der Kita. Unterstützt von einer Beratungsstelle gegen sexuelle Gewalt. Als Clarissa Vogel 13 war, endete der Albtraum. Der Großvater starb. Kurze Zeit fühlte sie sich befreit. Doch dann holte die Vergangenheit sie wieder ein.
Ich hatte extreme Flashbacks, dass ich mir eingebildet habe, er wäre in der Wohnung oder würde jetzt gerade bei mir stehen. Und das fühlte sich dann in dem Moment so real an, dass ich dachte, der ist wirklich da. Und dann ist alles wieder aufgebrochen. Und da war auch wieder diese Angst da und dieses Ekelgefühl.
Schwere Ängste, Albträume, Suizidgedanken. Das waren die tiefen Spuren, die 10 Jahre sexueller Gewalt hinterlassen hatten. Trotzdem machte sie Abitur und fand einen liebevollen Partner. Weil Clarissa keine intensiven Berührungen zulassen konnte, ahnte der ganz schnell, was los war, sagte es ihr auf den Kopf zu und überredete sie, es ihren Eltern zu erzählen. Sie brach ihr Schweigen an einem Tag, als sie mit Vater und Mutter um den Kaffeetisch saß. Ihr Freund war schützend an ihrer Seite.
Für mich war der ganz schrecklich und ich konnte es nicht sagen. Ich konnte es nicht aussprechen. Und dann hat das Gott sei Dank mein Lebensgefährte übernommen. Und der hat gesagt, ja, wir müssen mit euch reden. Es ist etwas in Clarissas Kindheit passiert. Clarissa wurde von ihrem Stiefopa und weiteren Tätern sexuell missbraucht und misshandelt.
Die Mutter erinnert sich, dass sie damals aus allen Wolken fiel.
Ich habe erst mal überhaupt gar nicht es fassen können. Das ging gar nicht so richtig in den Kopf rein.
Also ich habe gedacht, sie wird ohnmächtig, als ich das erzählt habe, als ich dich gesehen habe.
Das war etwas, das gibt's nicht bei mir. Das kann es gar nicht geben.
Die Mutter, unwissend. Der Stiefopa, der Täter. Die Oma, die Mittäterin. Wie kann man Kindern helfen, die in solch gewalttätigen, geschlossenen Systemen isoliert sind, die unter massiver Gewaltandrohung schweigen und sich wirklich niemandem anvertrauen? Nicht mal der eigenen Mutter. Tanja von Bodelschwing vom Hilfetelefon sexueller Missbrauch sieht eine Chance in Präventionsangeboten in Schule und Kita. Laut WHO-Zahlen sitzen, statistisch gesehen, in jeder Klasse 1 bis 2 Kinder, die sexuelle Gewalt erleben. Trotzdem erfährt Tanja von Bodelschwing oft vehemente Abwehr bei Lehrkräften und Schulleitungen.
An unserer Schule brauchen wir das nicht. Und wir kennen die Familien alle total gut, die hier sind. Das ist jetzt nicht so unser Thema hier. Ich glaube, da läuft dann schon was falsch. Also wenn man das Gefühl hat, mich betrifft das nicht. Das passiert irgendwo, aber nicht bei mir.
Obwohl Clarissa Vogel zunächst soziale Arbeit studiert hatte, ist sie heute berufsunfähig. Zahlreiche Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken, Traumatherapie seit 15 Jahren. Sie hat eine Pflegestufe und einen Schwerbehindertenausweis. Trotzdem gibt es einen heilen, unversehrten Teil in ihr. Aus dieser Kraftquelle hat sie ein Buch geschrieben. Auch Ulrike Dirkes, das Inzestkind, ging irgendwann den Schritt an die Öffentlichkeit und schrieb gleich mehrere Bücher. Außerdem gründete sie vor 25 Jahren Melina, einen gemeinnützigen Verein, der sich für Kinder einsetzt, die aus innerfamiliärer sexueller Gewalt entstanden sind.
Ich hatte das große Glück, unversehrt geboren zu sein. Denn ich habe ja später auch andere Betroffene kennengelernt, die in Rollstühlen, blind geboren, das 10. Lebensjahr auch nicht erleben konnten. Das heißt, die gar nicht ihre Stimme erheben können. Oder abgetrieben oder getötet oder was auch immer sind. Das heißt, es gar keine Lobby gibt.
Obwohl beide Frauen etwas Kraftvolles aus ihrer Geschichte gemacht haben, darf das nicht darüber hinwegtäuschen, dass sexuelle Gewalt durch Bezugspersonen mit zu den schwersten Verbrechen gehört. Eins, das manche als Seelenmord bezeichnen.
Wir müssen uns verabschieden von der Idee, dass das, was in Familien passiert, uns als Außenstehende nichts angeht. Und dann müssen wir uns ganz klar sein, dass es Profis gibt in unserer Gesellschaft, die sich da richtig gut auskennen und die uns ein Hilfsangebot machen, sodass wir mit Verdachtsfällen uns anvertrauen können, ohne da einem Kind vielleicht Schaden zuzufügen oder eben durch Schweigen eine Leidensgeschichte zu verlängern.
Kein Kind kann sich alleine schützen. Dazu ist das Machtgefälle einfach zu groß. Das schaffen Kinder nicht ohne uns.
Sie hörten? Da mischt man sich nicht ein. Sexuelle Gewalt in der Familie und das Ideal der guten Mutter. Eine Sendung von Karin Lamsfuß. Es sprach Nicola Gründel. Technik Marcel Christmann. Regie Nadja Kukuli-Marx. Redaktion Christiane Florin. Produktion Deutschlandfunk 2022.
Betroffene sexualisierter Gewalt finden hier Hilfe. Unter der Telefonnummer 0800 22 55 530, ich wiederhole, 0800 22 55 530 und im Internet unter www.hilfe-portal-missbrauch.de. Noch einmal www.hilfe-portal-missbrauch.de.